Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung. Natürlich stelle ich mir die Frage, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass ein Kind, meine Tochter, den Kontakt zu mir abbricht, von mir nichts wissen will und auch nichts preisgibt über sich selbst, vielleicht auch über Dritte. Ein Blick in unsere Familiengeschichte zeigt aus heutiger Sicht schon, denke ich, viele Punkte, die dazu beigetragen haben, zu der Situation. Und ich habe natürlich überlegt, wie tief oder wie detailliert ich in unsere Familiengeschichte reingehe, hier in dem Podcast. Denn ich möchte natürlich meine Familie, aber vor allen Dingen auch meine Kinder und meine eine Tochter, um die es hier vor allen Dingen geht, schützen, um auch Anonymität zu wahren und zu gucken, dass ich nicht zu weit gehe mit dem, was ich preisgebe. Deshalb an der Stelle möchte ich euch dann schon um Verständnis bitten. Ich bin in den 60er Jahren in der DDR geboren, bin in der DDR aufgewachsen, habe noch zu DDR-Zeiten geheiratet, mein erstes Kind bekommen. Zu Hause habe ich selber eine wenig liebevolle Erziehung oder Zuwendung erfahren. Meine Eltern waren beide Kriegskinder. Also sie sind vor dem Krieg geboren, haben dann eine Kindheit erlebt im Krieg, während des Krieges und sind dann auch in der DDR groß geworden, haben sich dann da kennengelernt, geheiratet, Kinder bekommen, Haus gebaut. Und wenn ich daran zurückdenke, was meine Mutter erzählt hat über ihre eigene Familie, dann hat sie selber auch sehr wenig Zuwendung, sehr wenig Liebe erhalten. Sie wusste also im Prinzip gar nicht, wie sie liebevoll Kinder erzieht, wie sie liebevoll eine Mutter sein kann, ihren eigenen Kindern. Mein Vater war eher ein Mensch, der das Geld verdient hat, der Karriere gemacht hat, auch zu DDR-Zeiten Karriere gemacht hat. Er ist leider sehr früh gestorben. Ich war gerade erst 15 Jahre alt, also in dem Sommer, bevor ich in die 10. Klasse gekommen bin, ist mein Vater verstorben. Mein Vater war mir immer eine Leitfigur und ich habe mich versucht, an ihm zu orientieren und mich irgendwie schon sehr stark geprägt. Aber auf einmal war er dann weg in einem schon jugendlichen Alter habe ich mich da befunden, wo also viele Weichen gestellt wurden. Also es ging um meine Berufsausbildung, es ging darum, wie es mit mir weitergeht. Und vor allen Dingen war ich dann von einem Tag auf den anderen mit meiner Mutter alleine, was für mich relativ schwierig war, da ich zu meiner Mutter an sich so überhaupt gar keinen richtigen Kontakt, keinen richtigen Draht hatte. Ich bin dann im Internat gewesen, weil ich eine Berufsausbildung mit Abitur absolviert habe und dafür die Unterbringung im Internat erforderlich war. Ich habe dann im Internat meine Freiheit genossen, war weg von meiner Mutter, konnte dort im Prinzip mein jugendliches Leben leben, habe relativ schnell zeitig, ich war damals 17, fast 18, meinen späteren Mann kennengelernt. Wir haben 1986 geheiratet und kurz danach kam unsere erste Tochter auf die Welt. Das ist die Tochter, um die es also auch hier in dem Podcast geht. Ich war mit ihr dann ein Jahr zu Hause, habe die Babyzeit genossen. Nach dem Jahr bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Ich habe mich beruflich komplett neu orientiert, weil in meinem Ursprungsberuf die beruflichen Aussichten nicht so gut waren und ich mich dann also dort davon auch wieder trennen wollte, so dass ich also dann in eine komplett andere Branche umgesattelt bin. Das hing auch mit meinem Mann zusammen, der also dann in dieser Branche sich auch selbstständig machen wollte. Und wer so ein bisschen die DDR-Zeit kennt, der weiß auch, dass die Kinder in Kindereinrichtungen betreut worden, die also schon sehr zeitig am Tag geöffnet waren, die auch zum Teil übers Wochenende geöffnet waren oder wo die Kinder also wirklich einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen konnten, weil die Eltern, auch die Mütter, oft voll gearbeitet haben. Zu DDR-Zeiten hat das bedeutet, 43 Stunden in der Woche zu arbeiten, zuzüglich Pausen. In meiner Branche war es so, dass ich montags immer frei hatte und dafür samstags arbeiten musste. Es gab einen Haushalttag, den ich mir aufteilen konnte auf 2 Tage. Das heißt, ich konnte also 14-tägig samstags frei haben und musste aber 14-tägig meine Tochter auch in die Kindereinrichtung bringen. Und ein Tag sah also in der Regel so aus, dass mein Kind früh die erste in der Kinderkrippe war, also die erste, das heißt früh um 6 hat die Einrichtung geöffnet, da habe ich mein Kind hingebracht. Das bedeutete, dass ich sie also etwa um 5 wecken musste jeden Morgen und dann habe ich sie eben Samstag auch noch in eine Einrichtung bringen müssen, um arbeiten zu können. Ich hatte keinerlei Unterstützung von meiner Mutter, habe das also selbst bewältigt. Damals habe ich mir auch jetzt nicht so sehr viel dabei gedacht. In der Folge dann war es so, dass wir uns im Zuge der Wende selbstständig gemacht haben und eine Firma aufgebaut haben, wo ein sehr, sehr hoher Investitionsrückstau war. Wir haben also eine bestehende Firma übernommen und wollten die also weiter aufbauen, ausbauen. Und aufgrund des Investitionsrückstaus waren also hohe Investitionen notwendig. Wir haben also unglaublich viel gearbeitet. Dazu kam, dass das Gebäude, in dem die Firma also bestand, zurückübertragen wurde in die Familie. Das heißt, wir hatten dann zwar das Gebäude im Eigentum, was aber völlig runtergewirtschaftet war und wir also dort auch unglaublich viel investieren mussten und auch sehr viel selbst mitgearbeitet haben, um das Gebäude dann zu sanieren. Es war also eine sehr arbeitsintensive, eine sehr arbeitsreiche Zeit und aus heutiger Sicht hatten wir viel zu wenig Zeit, nicht nur für die große Tochter, sondern später auch für das zweite Kind, was 1993 geboren wurde. Ab der Zeit ungefähr ging das dann auch los, dass ich immer stärker hinterfragt habe, ob ich in dem ganzen Geschäftsumfeld weiterhin tätig sein möchte oder ob ich vielleicht doch nochmal beruflich mir eine andere Perspektive suche. Ich habe mich also zunehmend nicht mehr wiedergefunden in der Branche, in der wir dann eben uns selbstständig gemacht hatten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch mehrere Filialen. Wir hatten teilweise über 30 Mitarbeiter und es war also unglaublich stressig in der Zeit. Also wir sprechen dann so Mitte der 90er Jahre bis 2000 das Unternehmen so zu betreiben, dass es wirtschaftlich war. Und das hat sich sehr auf die Familie gelegt. Also wir hatten sehr viele Streits zu Hause. Ich kann mich eigentlich kaum daran erinnern, dass es stressfrei gewesen wäre oder Phasen gab, wo es stressfrei war. Und dazu kam dann noch, als das zweite Kind geboren war, dass die beiden Kinder auch untereinander sich sehr viel geärgert haben und so weiter. Also da war auch ein großer Konfliktherd, was auch mit dazu beigetragen hat, dass die Stimmung zu Hause wirklich immer schlechter wurde. Aber da reden wir ja noch über eine Zeit, wo die Kinder noch verhältnismäßig klein waren und so weiter. Ich habe dann später mich Anfang der 2000er Jahre nochmal entschieden, tatsächlich ein Studium zu beginnen. Habe also dann, wie ich euch also schon auch mitgeteilt habe, nochmal Lehramt studiert. Also ich bin ja auch heute noch Lehrerin. Als Lehrerin tätig in meinem Hauptberuf und das hat, glaube ich, den Auslöser gegeben für den endgültigen Bruch auch in unserer Beziehung, also in unserer Paarbeziehung und Wir haben uns dann also im Jahr 2000 auch getrennt, was eine im Nachhinein betrachtet sehr unschöne Trennung war. Also ich hatte damals zu dem Zeitpunkt immer das Gefühl, dass wir das gut gehandelt haben. Die Kinder waren aufgeteilt, also die große Tochter hatte sich entschieden, zu ihrem Papa mitzuziehen. Und die kleine Tochter ist bei mir geblieben. Und das hielt ich damals für eine gute Lösung, für eine gute Variante für jedes Elternteil, dass also jeder ein Stück Verantwortung noch hat. Und ich habe damals überhaupt gar nicht verstanden, was das eigentlich in der Folge dann für die große Tochter vor allen Dingen bedeutet hat, was sie in der Umgebung ihres Vaters durchmachen musste, was sie erlebt hat. Und es war auch damals schon mal kurzzeitig für 2 Jahre ungefähr ein Kontaktabbruch oder eine Kontaktstille. Die hat sich dann aber wieder aufgebaut. Und also der Kontakt hat sich dann wieder aufgebaut und ich hatte das Gefühl, dass wir ein gutes Miteinander gefunden haben. Aber ich glaube, das war damals schon so ein Punkt, wo ich einfach mein Kind zurückgelassen habe. Verlassen habe, vielleicht auch mein eigenes über das Wohl der Kinder gestellt habe in der Zeit und das ist mir damals tatsächlich nicht bewusst gewesen. Meine Tochter hatte bei ihrem Vater eine sehr, sehr schwere Zeit. Ihr Vater war nie für sie da, hat sie nie unterstützt. Im Gegenteil, hat sie immer klein gemacht, klein gehalten, hat sich um sich gekümmert, um sich und seine neuen Freundinnen. Und das Kind hat eigentlich nur gestört, obwohl sie damals schon 16, 17, 18 Jahre alt war. Es muss Situationen gegeben haben, wo sie also auch Gewalt ausgesetzt war, wo ich nicht eingeschritten bin, auch im Nachhinein nicht eingeschritten bin, was nicht entschuldbar ist, wo ich einfach nicht den Mut hatte, mich gegen diesen gewalttätigen Mann zu stellen. Später, es muss so etwa 2005 gewesen sein, hat sie den Schritt gewagt und ist für ein Jahr ins Ausland gegangen, hat dort in den USA ein Jahr gelebt und gearbeitet, was ihr sehr gut gefallen hat, was ihr, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Und als sie wiederkam, hat sie dann sich auch beruflich nochmal neu orientiert und hat verschiedene Dinge auch ausprobiert und auch nochmal studiert, sodass sie also tatsächlich auch beruflich sich selber eine gute Grundlage gelegt hat, also aus sich heraus auch selbstbestimmt ihren Weg gegangen ist. Es gab im Jahr 2016 in ihrem nahen Umfeld eine sehr schwere Enttäuschung und im Rahmen oder im Zuge der Bearbeitung oder Verarbeitung dieser Enttäuschung kam es dann zwischen mir und ihr zu einem ersten ziemlich schwerwiegenden Gespräch. Und zwar hat sie mich zu einem Kaffeetrinken eingeladen und hat mir sozusagen bildlich alles vor die Füße geworfen, was sie beschäftigt, was sie an negativen Erlebnissen in Verbindung mit mir oder auch ihrem Vater hatte und hat von mir erwartet, dass ich das annehme, mich dafür entschuldige. Damals war ich überhaupt noch nicht so weit und konnte damit ganz schlecht umgehen und habe ihr entgegnet, dass ich bereit bin, die Hälfte anzunehmen, weil ich denke, dass die Hälfte der Dinge bei mir liegt in der Verantwortung und dass sie bitte die andere Hälfte bei ihrem Vater lassen soll, der also ja auch einen großen Teil der Verantwortung trägt. Der Vater, also ihr Vater oder überhaupt der Vater der Kinder, ist 2010 verstorben, hat also zu dem Zeitpunkt 2016 noch nicht mehr gelebt, sodass ich ihr vorgeschlagen habe, dass sie das alles aufschreiben kann und dass wir das dann in seinem Grab, in der Grabstelle mit vergraben oder dass wir das vielleicht dann auch verbrennen und die Asche verstreuen oder irgendeine Möglichkeit finden, dass sie ihre Vorwürfe los wird, sozusagen ziehen lassen kann. Das hat sie damals abgelehnt, das hat sie nicht gemacht und es war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment, von dem ich heute denke, dass das eigentlich der Kippmoment war in der Beziehung zwischen mir und ihr. Sie hat also nicht nur ihren Vater auch rein physisch verloren, emotional hatte sie ihn schon lange verloren. Sie hat also auch noch ihre Mutter verloren, die also nicht zu ihr gehalten hat und zu dem, was in ihrer Kindheit passiert ist. Die also nicht annehmen konnte, dass das Kind, dass sie Erlebnisse hat, die sie mit sich rumträgt, die eben in der Kindheit passiert sind und die ich nicht würdigen konnte als Ereignisse, die sie stark beschäftigen und stark beeinträchtigt haben. Sie hat in mir damals 2016 also keine Mutter gefunden, die Verantwortung übernimmt. Es muss sich für sie so angefühlt haben, dass sich irgendwie alle aus der Verantwortung stehlen. Der Vater mit seinem Tod hat sich aus der Verantwortung gestohlen. Die Mutter, die noch da ist, die noch übrig ist, kann die Verantwortung nicht annehmen. Das muss für sie ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen sein. In der Zeit nach dem erfolglosen Gespräch 2016 war es dann so, dass sie im Rahmen ihres Studiums dann ihren Abschluss gemacht hat, 2017/18 dann in ihre ersten beruflichen Verantwortungen gekommen ist. Die Situation zwischen uns hat sich dann so entwickelt, dass sie sich Stück für Stück weiter zurückgezogen hat. Es war dann so, dass ich versucht habe, den Kontakt zu halten. Ich glaube, sie hat auch erwartet, dass ich Interesse zeige, dass ich mich bei ihr melde, was ich aus meiner Sicht auch getan habe. Wenn es dann ein bisschen zu viel war und ich vielleicht auch Ratschläge gegeben habe, dann hat sie sich sofort zurückgezogen. Also ich habe unser Verhältnis damals empfunden, als würde es ein Gummiband zwischen uns geben. Also ein Band, wenn ich zu sehr an der einen Seite ziehe, dass sie Gegendruck aufbaut und also nicht mir sozusagen folgt, sondern Gegendruck aufbaut und das Band eher straffer wird. Also es war wie so ein Gummiband. So fühlte sich das an. Bis dann auch irgendwann mal der Satz kam, also ich möchte nicht, dass du ständig nachfragst, dass du ständig wissen willst, wie es mir geht oder was ich mache. Das waren auch so Zeichen, die ich damals, glaube ich, nicht richtig gesehen habe. Ich habe ihr dann angeboten, dass, also nach dem Gespräch 2016, wo ich also meine Verantwortung nicht eingestehen konnte, dass wir gemeinsam uns in therapeutische Beratung oder therapeutische Hilfe begeben, um unser Miteinander aufzuarbeiten, um aufzuarbeiten, was gewesen ist, vielleicht auch zu gucken, wie die Zusammenhänge zu den Zeiten waren und aber vor allen Dingen zu gucken, wie kann es gemeinsam weitergehen, wie kann man gemeinsam die Zukunft gestalten, wie kann man miteinander im Gespräch bleiben, ohne dass der eine sich von dem anderen vereinnahmt fühlt oder ja, sich nicht gehört fühlt. Also ich hatte ihr vorgeschlagen, an einem neutralen Ort, der also für uns beide neu ist, Therapeuten zu suchen. Ich hatte ihr damals auch angeboten, die Kosten für den Therapeuten zu übernehmen, weil es ja klar war, dass es eine private Leistung sein würde, wenn wir uns in eine derartige Beratung oder Therapie begeben würden. Sie hat das damals abgelehnt, sie wollte das nicht, sie wollte sich also nicht weiter damit auseinandersetzen und stand aus meiner Sicht auf dem Standpunkt, dass sie ja von sich aus versucht hat, einen Weg zu finden, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich das nicht angenommen habe oder annehmen konnte und dementsprechend da keine, hat sie, glaube ich, keine Möglichkeit mehr gesehen, sich mit mir da ins Verstehen zu setzen oder ins Verstehen zu kommen. Ja, und so ging das dann weiter bis ins Jahr 2021, als sie ihren zweiten Ausbildungsabschnitt abgeschlossen hatte
und dann in das richtige Berufsleben sozusagen eingetreten ist, dass sie dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr wollte. Ich habe sie dann tatsächlich eben noch einmal gesehen am Sterbebett meiner Mutter, also ihrer Oma. Da konnte sie sich's einrichten, vorbeizukommen und Abschied zu nehmen. Dort haben wir uns auch nochmal umarmt, was für mich ein hoffnungsfrohes Zeichen war und irgendwie die Situation für mich auch so war, dass ich dachte, vielleicht kommen wir wieder ins Gespräch und kommen uns wieder ein bisschen näher auch und ich sag mal in der Aufarbeitung der Situation mit ihrer Oma. Aber ja, wie es dann geendet ist, das hatte ich ja euch schon erzählt, wie das dann war, als ich im Juni des gleichen Jahres dann vor ihrer Tür stand und sie mich dort also nicht mehr an sich rangelassen hat und seitdem eben diese Funkstelle auch existiert.
Eine Sache ist noch wichtig zu verstehen, es handelt sich ja hier nicht um einen Live-Podcast, sodass wir also nicht direkt in den Kontakt treten können, was zum einen natürlich sehr schade ist, da ich eure Meinungen oder eure Beiträge nicht direkt mit einspielen kann. Andererseits ist es bei so einem schwierigen Thema vielleicht auch mitunter besser, erstmal darüber nachzudenken, bevor man also darauf antwortet. Insofern habt ihr die Möglichkeit schon, den Podcast mit zu bestimmen, indem ihr mir eine E-Mail schreibt mit dem, was ihr gerne loswerden wollt zu dem Thema, zu dem, was euch wichtig ist vielleicht auch oder zu euren eigenen Erfahrungen. Und die E-Mail sendet ihr mir bitte an info@wege-entstehen.de. Ihr könnt dort sehr gern alles aufschreiben und ich würde dann in den nachfolgenden Sendungen, Teilen des Podcasts auf eure Beiträge eingehen und die vorlesen und darüber dann ins Gespräch kommen. Genau, also das wäre jetzt mein Angebot dafür.
Das war Funkstille. Der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran, denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.